Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Kepler-Salon zum äußerst spannenden Thema Geruch ist Information, ein Werkzeug für Kommunikation und Orientierung. Ich bin heute der Gastgeber, mein Name ist Elfi Schulz. Bevor ich unseren Gast vorstelle, möchte ich Ihnen einige Informationen über den Kepler-Salon geben. Der Vortrag wird in englischer Sprache gehalten, die Diskussion nachher auf Deutsch. Und damit bin ich schon bei unserem Gast. Herzlich willkommen, Sissel Tolas. Sie ist eine Geruchsforscherin und eine Geruchskünstlerin. Sie ist Norwegerin, aufgewachsen in Norwegen und Island. Sie studierte Mathematik, Chemie, Sprachwissenschaft und Sprachen. Sie spricht und schreibt 9 Sprachen. Viele nationale und internationale Stipendien, Preise und auch Auszeichnungen hat sie erhalten. Seit 1990 ist sie intensiv mit der Arbeit zum Thema Riechen, Smell and Language Communication beschäftigt. Sie arbeitet mit zahlreichen Firmen wie Cartier, Louis Vuitton, von Peking bis New York, ebenso in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen und Kunst, zusammen mit den Universitäten von Moskau bis Bangalore und viele mehr. Ich kann Ihnen das alles gar nicht aufzählen, wo sie überall vertreten ist. Und sie ist eine wunderbar interessante Frau. 2004 gründete sie das Research Smell Communication Lab in Berlin, wo sie seit 1987 wohnt, zusammen mit ihrer Tochter. Von den 15.000 Gerüchen, die es gibt, hat sie 7.000 gespeichert und kennt die Molekularzusammenstellung, wenn ich das so sagen, laienhaft sagen darf. Es ist unglaublich. Sie arbeitet an einer neuen Sprache für Geruch, weil der Normalbürger kennt nur gut und schlecht von Sprache. Von Gerüchen. Ich denke, es wird ein sehr spannender Vortrag werden. Sissel Tolas, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind.
I'm sorry that I choose to speak in English, but I've been very busy lately, so my short statements, I didn't have time to translate in proper German, so I hope by being slow you will at least get a sense of what I'm saying. And afterwards I will speak proper German to ask all the misunderstandings or over-understandings or not-understandings or whatever. So I am very flexible and have a lot to tell you because life is, the smell is, and the nose is all about life. Bad and good, bad or good, or only interesting smells. Each day we breathe about 23,040 times and move approximately 12.6 cubic meter air. All this happens unconsciously because the nose never sleeps. With every breath, molecules go through our system. Activate the smell receptors who again send information to the brain. Only 10 to 20% of this information we are conscious about. This is why it's so easy to manipulate through smell. We can potentially render up to 10,000 different smells. This is for me information. But so far we are only able in so-called, I call it Western language, and terms call the smells, it smells good or it smells bad, or we characterize the smells through metaphors or metonyms. I believe that a new definition to the topic of tolerance in the area of smell is a big necessity. A new approach to our surroundings on macro and micro levels. I believe we have to relearn to be tolerant so that we can coexist and live together in a different way. This process starts with the nose. I just won a big award at Harvard University for developing certain methodology and tools for this purpose. I will show you later in the presentation. In the 21st century, culture, the ideal society is presented as deodorized. Indeed, the fantasy world presented us from Hollywood films are firm, are totally odorless, existing only through the sensory domains of sight and sound. These scentless representations of worlds reinforce the social drive for deodorization. The reflective surface is one of the most obvious sites of overlap between olfaction and visuals. Instances where smells or images are confounded in the convergence of their semantic fields. Varnished and clean surface is a visualization of the olfactory condition into a visual experience. To be shiny is to be smellless. This transposition has kept the potency of the rhetoric of hygiene. The myriad of household products devoted to maintenance of the shiny, odorless, smellless surfaces testify to be the long life of miasmic mythology of the collective imagination. If the white wall, the deodorized body, has gained universal appeal, it is primarily because of its visual properties, or more precisely because it translates the olfaction tradition of odorless into an image. The rhetorical power of the white deodorized surface in the demonstrating and ensuring cleanliness can hardly be overestimated. What are we missing out here? The result is that we do not have the information from the full range of smells. Our sanitized cities are deprived us from the chance to use our noses for navigation and for communication. The 5% of our genes that are related to smells are not called into play. In many cultures, smells has provided and still provide a basic means and tool of defining and interacting with the world. This is particularly the case when smells are closely associated with personal and group identity. What separates two people most profoundly is a different sense of cleanliness, whatever that's supposed to mean. No feeling of like or dislike is quite so fundamental as a physical feeling. Race hatred, religious hatred, difference of education and temperament of intellect, even difference of moral code can be got over, but physical repulsion not. Even George Orwell mentioned this in the 20, I don't have the date here. What avails all decency and mutual usefulness and goodwill toward each other, in the end, the fact remains, we can't stand each other's smell. What to do and how to do it? I believe the smells are very crucial components in the definition and orientation to an environment. They are instrumental in generating appropriate activity. While smell settings may be taken for granted in an unreflective manner, they are nonetheless cues to particular modes of involvement within the setting, being a sitting, being a body, being a situation of whatever kind. If we train our nose to navigate in different settings, we can progress in tolerating situation, each other, and so on and so forth. We should redefine the notion of cleanliness in other terms than bad and good. This is important because cleaning things up has different meanings in different cultures. Smells surround us full time. They penetrate the body and permeate the immediate environment, and thus our response is much more likely to be stronger. There is a playful aspect about discovering the world through smells and discovering more about ourselves and our potential to interact with our environment. A more comfortable relation with all kinds of smell brings about a more optimistic attitude towards the others, environmental issues, etc. It changes the moods. I think it's necessary to change the mood. Challenging people to use their noses gives them new methods to approach their reality, different from those they learn from watching disasters on TV. I think we need more optimism, a positive attitude to be able to understand the seriousness of what we are facing. New challenges, new methods, new methodologies, new tools. The nose is the key word here. My experience through 20 years working with the nose is that people all over this planet really get challenged when they are seriously asked to use their nose for other purpose than breathing in and out. And it doesn't matter whether the smell is so-called good or bad. What counts is that they rediscover their own surroundings in that very moment, be it another human being, another place, another city, or whatsoever. They start to approach it differently. If people get a message through the nose, they really get the message. This is not to be suggested that a smell-minded society should be an egalitarian utopia with all members harmonized, contributing into a cultural perfume. Smell codes can and often do serve to divide and oppress human beings rather than unite them. The point is rather that smell has been marginalized because it threatened the abstract and impersonal regime of modernity by virtue of its spatial interior, its boundary transgressing propensities, and its emotional potency. The most important and crucial question is what constitutes an acceptable smell environment. Who makes those rules? What justifies for the existing rules and their definition of bad and good? Would it not be time to redefine these rules and relearn our own approach to them? Along with rats and cockroaches, we human beings are the world's most successful generalists. We can live in any ecological habitat on the planet and survive by eating the available food. For generalists, the function of olfaction is to learn how to respond appropriately to a particular small smell source when it is encountered, and not to hold a predetermined set of responses to particular smells. Animals that are specialists should initiate olfactory responses to prey and predators, whereas animals that are generalists should not. Human response to smell are based on associative learning. It goes on lifelong. They are not innate, not hardwired into us. We learn every day. We associate a smell with a circumstance under which it was first experienced. This shows the importance of a cultural adaptation and insightness. There is, in fact, little evidence that universally pleasant and unpleasant smells exist, unless the almost universal adult dislike of the features smell can be considered. Dead body. Yeah. Evolution made us generalists, able to be exposed to an enormous potential array of prey and predators I learned through our experience how to identify which is which. Nothing stinks, but thinking makes it so. When I started to get involved with the nose and smells, I asked myself fundamental and naive question about life. And I've been working on this question ever since. Can I learn smell the way I learn ABC? How can I describe and remember smells? Can I render this information? Can I let out emotion? Can I think in smell? Is it possible to be neutral, to get rid of prejudices towards certain smells? Can I learn to do this? Can I work? Can I develop methodologies that can be placed in the curriculum, in educational systems? What are the consequences? Can smell be measured? How do we use the information in smells? How do we navigate using smells? And so on and so forth. I will now show you a couple of examples of research I have done. And most of this research I very often show in university context, art context, public. And I decided not to work in a white cube, quite white lab. I have a lab, but my lab is very open. It's close to the street because, as I said, smell is very much about life. It's, for me, life. You can be without vision and audio. The moment you stop breathing, you are dead. So every breath you do, you inhale molecules. Of course, you can lose your sense of smell. You can be born without being with the smell. We all know what happens when we have a cold. We are not able to taste the food and so on and so forth. So there are a lot of arguments for this kind of statement. And I decided to not focus on mouses and rats. I wanted to do my experiments in reality. So I work hardcore from the very beginning. And my specialty, I have a doctorate in chemistry, and I decided to focus on simulation of reality. So I started to cooperate with a big company in the U.S. Since 2004, who provided me with 2,500 molecules in my lab in Berlin with what I tried to reproduce the reality I live in as much as is possible, using the know-how, the expertise within the commercial world for other purposes. And it's amazing what's going on. Among others, I'm teaching at Harvard Business School, Invisible Communication, research and faculty, and I just got this award at Harvard GSD for developing tools for different way of communicating disasters and so on and so forth. So there I hope. I do a lot of workshops for children. I work very easy and gladly with children because to change one's approach towards smell and smelling, you really have to want it because we are so full of prejudices and it doesn't work unless you want. And there's nowhere in society you can learn these things. You have to want them. I had 7 years of training. I managed myself to get neutral. I can go into a situation other people throw up. For me, it's just another smell. It's like unbelievable. And even Dr. Richard Axel, the Nobel Prize winner, we had a symposium together at Columbia University, April, said, Cecil, you are an example that evolution is possible within smell. You know, human beings have 350 receptors, but I'm sure you have already 500. Dogs have 900. So you just have to train. I smell other people read, you know. This is my archive consisting of 6,730 smells. And this is how I started. I collected items or objects or things that smell in a specific situation through my travel. When I grew up in Iceland and Norway, I was provoked by the lack of smells or lack of topic concerning the surrounding. Everybody speak about good and bad weather. I said, why is it only bad and good? What is in this air that bring bad and good weather? So starting with fundamental question as a child, I continue into this abstract, not visual atmosphere, wanting to be astronaut at one stage and then ending up with the chemistry and doing a lot of experiments provoking non-existing weather for the purpose of communication. So collecting these smells, for me, was primary intention to see how far can I go. Can I learn all this information? And every machine, every box have a machine, so I went back and forth for 7 years to train myself to remember the smells and also to articulate my thoughts and feelings and so on and so forth on each of the smell and carefully be weighing the words and the terminologies I used to communicate all of this. All this information became a bank of information. So this is my base and my alphabet. Second aspect of this archive was to train to get rid of prejudices. So I had certain smells from my childhood. I had hard problems with accepting. And I developed certain methods of doing, getting rid of these prejudices. It was very tough, but it was possible. But there was no way I could learn this. I had to learn by doing. So after 7 years, I said, I'm ready to go out to be a missionary of the nose. And since then, I dedicated myself full time. My lab is in my flat. I work 24 hours, 365 days a year. I'm all over the place. And yeah, because this is, it has to be all over the place. And I show you a couple of projects where I focused on specific ways of communicating with smell. The smell archive started in 1990 and ended in 1997. So this was like all analog, having no access, I had no contact to the industry, I had no sponsors. I just was traveling around the world. Other people were writing diary. I collected smells. I had certain ways of doing this. I had a good relation with the border police and all these kind of things. Now it would be impossible, but... and build up this archive with big ambitions. And slowly I was ready to go out and speak about my experience, having changed my life, being able to perceive reality, not only through vision, and it just changed every aspect of me, myself, towards whatever. This is a Jewish project I did with sponsoring of Reuters and Lund University in Sweden. It's like Oxford of Scandinavia. The project is about smell as a tool of communication through coding. So these are 380 cities placed in smell bottles. So I developed a software. When the news came in through Reuters, all the smells condensed to a city. So you could smell the city as long as the news went on. So wise, the kind of geographical aspect of the news became very 3D and you became physical part of the news. This was a very interesting project because also Lund and Sweden in that period was very kind of fighting with a lot of the aftermaths of the Social Democrats, you know, heaven of Olof Palme, and tolerance was a big issue. So it was a very interesting project and had a lot of consequences. It became a source of research for a lot of students in Lund University. This is the table. It's 35 meter, 10 meter after 3 months. And the surface made by a friend of mine who worked for NASA. He make technology fabrics for astronauts because when you make these kind of garments, some smell molecules get a chemical reaction in space and can cause headache and so on. So he worked on this fabric for a long period and I've been using it in several situations. So the point is that when, as long as it's movement, you can smell. And the moment the news stop, the stain and it doesn't smell anymore. So I try to make situations where other people can go in and take over and use it for research if they want to. So this is, I do it myself too, but together with universities and experts in different fields. This is a project about measuring again, coding. It's a project in south of France. Sorry. Some water here. In the industry, they have certain fantastic technology for the purpose of doing simulation in nature, to make certain plants synthetic for commercial purposes. Like you have expensive or rare plants in the Amazon, hard to gain and so on and so forth. I used this technology, I started to use this technology in the middle of the 90s in reality. I tracked down molecules in dirty streets. I did a car wreck for Daimler Chrysler, simulation of a car crash for Daimler Chrysler. I do sweat bodies. I do all kind of stuff using this tool on the way to help me to get structures and molecular structures. It's only a tool. In the end, the nose is the biggest sensor, so you have to have a certain knowledge in chemistry, what kind of raw materials do you have to your disposal, and knowing what kind of combination gives what. This is a project about identity in south of France, where I used the tool Headspace for the purpose to provoke people in the aspect of smell, that, you know, we communicate smell in our society through perfume ads. You know, marketing took over the science left. So, you know, I wanted to provoke this. I said, listen, you wear Chanel number 5, but this is how you smell, actually. So you should be aware, just be careful. So people were very upset. I made an announcement in the newspaper, people to bring me their favorite coat, and I analyzed it for 3 weeks. And then I made the identity of a coat on the coat. So this is how you smell, your dog, you, the food you ate, your boyfriend, and so on and so forth. In one case, even complained, sent a letter of complaint to Chanel. I said, oh, I will not use Chanel No. 5 anymore because, you know, still you can smell that I have a dog and my boyfriend is sweating or whatever. So it's had a lot of consequences. I still have all the garments. Nobody wanted the garments back. So, again, and this was in France where people are very, and close to glass. This was in Montpellier, very close to all this commercial, nice, natural oils and so on and so forth. Sorry. Here's another project where smell per se as a tool of communication. I was invited to do a comment to Bush politics, fear, the paranoia. I've been working with a group of neurologists and psychiatrists, among others, Oliver Sacks and others, in San Francisco, Stanford, Harvard, and Oxford, with smell and memory and paranoia and stuff like this. So this was a project I've been doing for 5 years, tracking down sweat. The project is about the body as a tool of invisible communication. Are we able to smell a person's psychological state of mind? Is it possible to say less and get information without oral kind of communication? Your communication is 100%. 7% is oral. What is the rest? Could smell play a role here? This is also why what I do, among others, with students in Harvard. And give smells to place information, certain molecules, put on the smells, and other students are learning this kind of alphabet of smells, and it's very playful and very interesting what happened, because those are very international students, so everybody have different approach. This project has to do with phobia. I was working with 16 men from all over the world. This is in New York and in Boston, posters about fear. They all suffer from phobia towards other human beings, different constellations of groups, whatever, extremes. I work with a couple of psychologists and psychiatrists in Beijing and New York, all over, who gave me patients. I developed a device, these men sweat more, and I was interested. It doesn't matter, it has nothing to do with sex, it's just it happened to become like this. I do another project now in Hong Kong with happy women, so I can tell about yeah. Whatever. I develop a device these men carry with them like a talisman full time. And from some of them, they don't go out without this little tool. This tool collects the sweat at the moment of attack, you know. And they send it to me overnight. I have a contract with UPS, so I get fresh sweat overnight, and we do analysis and reproduction of this sweat. And it's not, as I say, this is my work. It's not general. I don't pretend to be, you know, this is the answer to how this smell is, but this is really an attempt to use the know-how within the commercial world and expertise within. It's so much out there, you cannot believe. And there are 3-4 big players who are sitting with all the tools for other purposes than commercial. And to reproduce the sweat, to present it, bring it back to human beings, and say, listen, it's this bad. And having the ability to do reproduce reality endlessly through chemistry, you have a different approach to this hardcore smells. Like if you go and smell a closure on the street, you leave. But if you smell him at my beautiful table, you go back and again, you can train yourself to accept it in a way. And this is what I do with children a lot. So this project was presented in MIT, and it's called Fair 9. And I place the smell in micro, in a nanotechnological micro encapsulation, and packed it into a binder, smell neutral binder. So you had to touch, this is 6 different men, but here you had to touch the wall to release the smell. It's like touching the skin, and the molecule or the nano eggs kind of open. So you don't get anything on your fingers, it's just the wall breathes like a skin. So these are the invisible portraits of anxious men. This was in MIT for 3 months. This is the opening exhibition of the Beijing Olympics. This was in China. Here I had the 16 men on a 35-meter wall, and you see a completely different reaction. And in all these cases, and here I work with Tsinghua University, and we had people that recorded reactions, and kind of psychologists, and even somebody did the MRA on somebody smelling sweat. So I use the situation to do more fundamental research, but I make the situation, show part of the situation in the public space. And it has caused a lot of reaction also through science. Scientists coming and saying, oh, yes, daring to go out and do research. In reality, I mean, it's really motivating a lot of people to do similar. So this is Beijing. This is... I've done a lot of city projects. The smell in the city as, you know, how do you navigate through a city. And this, as mentioned in the introduction, that most bad smells are removed, whatever reason. What happened when you let the smells or find the bad smells and what do you discover? I was commissioned by Murdoch together with the Goldsmith University in London to do research in the area of Deptford because he intended to turn this area into luxury real estate but suffered because the history of the area was so much dominant by stench and bad smells. The concentration of the industry in London was on this part of the River Thames, and before there was any cleaning system, it was really a brown soup of, you know, slaughterhouse, beer, glue, whatever. So I worked with this project for 1 year, and most things I do are really try to challenge people to speak about the stench. Why was it bad smell, and how, you know, how come, and so on and so forth. So I have a lot of narration, a lot of talk, and by speaking to people, suddenly they changed the mood on things, and we started speaking about interesting smells that are bad and good. So to make a comment on the research I've done for a year, I took the most dirty, poorest, hardcore street, Deptford High Street, analyzed it with Headspace for 3 months, and made a product called Dirty One. Concentrate shit, medium, and light version. And it's really... it's car wreck, it's garbage, it's fantastic. So people from the street came and said, oh, so dirt is not any more dirt when it looks like this. It can be something else. You're the dirty one, I'm the clean one. So all this kind of interesting discussion came up. And I use the infrastructure of perfumery and packaging because people know this is, but my message in the bottle is different than what Chanel is. You never know what you... have it. So not if they were new, they would never put it on the body. I know what's inside. But and here I have phrases from the history books when the River Thames was thinking. I used it to kind of promote my shit. This is a project I did in Sweden. I'm running out of time, huh? yeah, no, no. Whatever. I analyzed IKEA, Volvo, H&M. I made a comment to Swedishness using the situation in situ in Stockholm, working with language and international approach, different approach to smell. This, the left, the yellow and blue, is all about language and what change when you learn another language. In this case, I introduced my language Nasalo to the Swedish audience. I blindfolded a Swedish police dog that normally was looking for drugs. He got addicted to my Swedish smell, and I sprayed the smell through the city of Stockholm. I blacked out the bus, and the audience could only see the image from the nose of the dog. So I had an endoscope in the nose of this dog, and he was running around looking for Swedish. And so this kind of schizophrenic situation that you used to see, and I had a voiceover that said what you would have seen if the window were not blacked out. So you, this is the king's castle, this is blah, blah, blah. And then you only see the dog running around looking for smell. So it was pretty absurd. But people, it caused a lot of reaction and was quite interesting. So a lot of comments. Here you have the film. And here's the language part. Yeah, different language. Anyway, this is a project I did in Paris, similar with language. Narration was 12 arrondissements in Paris, where people were speaking about what is the smell of Paris. I tracking down the smells, the slaughterhouse, a graveyard, and so on and so forth. Through narration, working with linguists at Paris University, we developed terms for these specific smells, which again corresponded to the text. So you could read and you could smell the same time. And there's a dictionary, as you saw here, a dictionary for the different smells and one around the small. So I show the process. By me, the process is the product. So, you know, it goes on and on and on. This is Liverpool, similar with the. I was interested in the Scouch, the Irish influence in the English. It's a big project. I did the hardcore neighborhoods in Liverpool. These are the dictionary, and this is in the university dictionary. You walk around and you smell hardcore smells and the language that was used to describe and new terminologies and stuff like this. This is Berlin. Maybe some people know this. It's north, south, east, west Berlin. I track down smells. I go there myself, identify a site through smell, go back with technology, reproduce, bring it back to the people, say, listen, could this be the identity of your neighborhood through smell? Challenge them to speak about it, record the speaking, analyze the speaking, and try to kind of bring it back again. So this is how it could look if smell were part of the identity of your site. This was presented in Berlin, at the Berlin Biennale. These are the streets that I worked in. These are the corresponding. This is South, Neukölln. This is the fusion of East and South. Charlottenburg, West. Reinickendorf is a hardcore north. It's Trabant, like very tough area. North, east, west, south. North, south, east, west. Berlin. And these are all the text. So there are a lot of text. And one part of the text is the trivial. How I call it reality 1, 2, and 3. Reality 1 is the trivial everyday language, how we communicate smell in everyday life and metaphors and metonyms and so on and so forth. Second reality was how the commercial world get along with the same smells. So I sent the bottle of hardcore Berlin to 15 most prominent advertising agencies for commercial product, and they all speak about seduction, sex, and rock and roll. As no one mentioned solarium-burned bodies and cheap alcohol and sweat and dog shit and all that kind of stuff. So it's like totally, and I show the reality. This is what I do, and then I show the third reality is what I try to do, which is like bringing those one together. This is Talking Nose. This is the project I showed in Harvard. This is 200 neighborhoods in Mexico City. I worked on it for 5 years. These are the neighborhoods in an abstract way. This is my presentation at Harvard where I got this award. So you could smell and read about descriptions and stuff like this. Yes. this, and there was a film, 2,000 people, like 1% at that moment, of the city's population were challenged to speak about the pollution. And I filmed the nose at the moment of speaking, so it's like without sound. So you see these talking noses. And it was fantastic because true, challenging them to speak about their neighborhood and the pollution from Mexico City is extreme. They kind of discovered I'm the causing the pollutions, my car is my air conditioners, my refrigerator, whatever. So it became a very interesting situation that people couldn't get enough, so it became very popular. Oh yeah, she's there again, let's go for a walk and find out about these things. But yeah, thank you very much. And I also have some smells here. I have a smell that I just presented at Columbia University about preservation of history through smell and sound with, among other, Richard Axel at the Department of Preservation in Columbia University of Architecture. And I made a smell of Berlin based upon my memory. I studied 3 years in Russia, and I lived in Berlin since 87. And I have one site in Berlin where the smell still exists. So one of the smells is based upon my memory and my knowledge in chemistry. Second is me going and tracking down the smell. Then I have some sweat here. Then I have a molecule that's very close to nature just to see, because my existence, the industry start to make molecules that is possible to do something else than just nice smells. So I couldn't bring more with me in my handbag. Otherwise I will bring you a whole lab.
Und können wir das jetzt
Yeah, but I
riechen?
Think then everybody will leave immediately, so maybe we should make it afterwards.
Okay, dann lieber nicht.
Open the windows. Ja, jetzt können wir Deutsch sprechen.
Ja, ja, es war oder eine Fülle von oder? Informationen.
Genau.
Ich denke, einige Fragen warten schon.
Ja, das ist meistens so, das ist faszinierend, aber ja. Keiner weiß, was zu sagen. Und was jetzt, you know?
Und was jetzt?
Aber da gibt viel was
ja, wir
jetzt.
Haben, okay.
Ja, ich hätte eine Frage. Wie riecht Linz für Sie?
Oh, das, ich bin erst mal in meinem Leben hier, sorry. Ich bin vom Flughafen hierher gekommen.
Keine
ich habe nur Eltern. Wein und ja. Brezel, oder was heißt das, gekriegt?
Dankeschön.
Und mein eigenes Schweiß.
Bitte, Andreas.
Nee, und so einfach ist es nicht. Und ich bin keine Charlatan. Ich mag oh, so riecht Wien und so riecht. No, mache ich gar nicht. Ich bin nächste Woche in Wien, mache ein Projekt mit 60 Leuten, also drei Touren durch Wien und wir tracking down hardcore smells at der Universität. Aber ich mache nicht so einfach nur, ich gehe rein und das rieche ich. So ist es nicht. Das ist so,
Arbeit.
So, das gibt
es
schon. Weißt du, das gibt es schon. Ja?
Ja.
Na, ich bin.
Okay.
Schon eine Stufe.
Siehst du, darf ich Sie bitten, ja? Etwas nach vorne zu rücken, dann werden Sie besser gesehen.
Genau. Hallo.
Nicht nur gehört? Okay. Bitte, Andreas.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann können Sie zwischen 7000 Gerüchen unterscheiden. Habe ich das richtig verstanden?
Du, also nicht sofort, aber
nein, ich... Aber nein, aber grundsätzlich.
Nein.
Und wie katalogisieren Sie die dann?
Yes, ich habe Systems. Yes.
Nein, die Frage ist, hat dann jeder Geruch einen Namen? Oder?
Yes, bei mir ja.
Wie,
und diese Namen. Und wie ich mit dem Aspekt Sprache arbeite, ist projektbetont. Aber jetzt habe ich ein großes Projekt mit Sony, Computer Science Lab in Paris. Und wir arbeiten mit ein paar Robots, die diese Sprache in diese Artificial Brains programmiert. Und wir setzen diese Robot vielleicht in Paris und einer wird in London und versuchen da Experimente zu machen. Ja?
Nein, aber die Frage war eigentlich viel einfacher. Das heißt, wenn Sie 7000 Gerüche
genau.
kennen,
genau.
Dann hat jeder Geruch einen Namen, eine
Antwort. Nein, alle diese Gerüche haben noch nicht Namen.
Noch nicht?
No.
Aber Sie müssen sie irgendwie
festlegen. Aber ich habe, jeder Geruch hat eine Geschichte. Die Basis wird für einen Namen. In
aber Sie, vielleicht habe ich es missverstanden, aber
okay.
Wenn Sie das wieder aufrufen, ne,
yes.
Dann müssen die entweder, mein Verständnis, irgendwie nummeriert sein oder
yes, die sind alle nummeriert.
Ah, nummeriert,
yes.
Keine Namen?
No. Exactly. Ah. Und einige haben auch Namen. Yes.
Ah, okay.
Exactly.
Mhm. Und Sie riechen was und sagen, das ist jetzt 723?
Ja, diese Boxen sind 6.730. Yes.
Aber Gerüche, kann man sich das so vorstellen als jetzt komplett abgeschlossene Einheiten?
Das,
wie ich auch vorhin. Sind das nicht Übergänge? Mir irritiert ein bisschen diese Zahl von, weiß ich, es gibt 15.000 Gerüche oder?
No, I said we can render up to 10.000 human brain.
Ja, 10.000.
Aber da gibt viel mehr.
Das aber es gibt unendlich viele, nehme ich an.
Ne? Viel mehr als man, was man auch. Aber was ich vorher auch gesagt hatte, ich habe angefangen ohne irgendwie zu wissen, wo bringt das hin, was gibt das schon und wo gehe ich hin. Also ich habe da mit analog angefangen, Elementen so aufnehmen, so mitnehmen, die gewisse Gerüche, eine gewisse Situation gebracht hat. Und diese Objekten oder diese Elementen, call it a fish, call it a whatever, ja, die wurden dann sofort in diese Boxen hermetisiert. Also die Box ist ohne Luft. Ja. Dann habe ich einen Ingenieur, der hat für mich eine Maschine gebaut, die dann auf diese Boxen mal aufgesetzt werden könnte und ich konnte immer wieder riechen. Also das ist sozusagen zugelassen, dass ich immer wieder das riecht. Jetzt gibt es keinen Geruch mehr, das ist jetzt so
also der Geruch verliert an Intensität irgendwann.
Ja, das ist kein Geruch, das ist keine Luft da drin. Das es war ein Objekt und es ist teilweise auch wahrscheinlich trocken und so, aber die Boxen gibt es immer noch. Also das ist meine sozusagen Alphabet, das ist meine Schule, das habe ich durchgemacht und das ist ein Kapitel abgeschlossen. Jetzt habe ich die Chemie, jetzt habe ich 2.500 Chemikalien in meinem Labor, mit was ich dann versuche, diesen Gerüchen wieder zu reproduzieren. Ja?
Bitte. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, wie hält man eigentlich einen Geruch fest? Es gibt wahrscheinlich Gerüche, die man nicht konservieren kann, nehme ich an.
No, also diese Boxen sind Elemente drin. Mhm. Ja? Das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist Objekt, das ist Dirty Socks, das ist Fisch, das ist whatever. Es ist Elementen, ja? Die ich dann mitgenommen habe, die dann sofort eingepackt wurde, so dass die Luft nicht, yes, exactly, immediately. Und mit den Möglichkeiten, die ich damals hatte, habe ich das versucht zu präservieren. Ja? Aber für mich hatte das damals gereicht. Ich habe da das erreicht, was ich wollte, mit diesem Prozess. Und jetzt habe ich Technologie und ich habe jetzt die Industrie, die denn die Türen öffnen so andere Möglichkeiten. Also für mich war diese analoge Prozess sehr wichtig, um zu verstehen, was er überhaupt ist. You know? Die Mangfalt, die da draußen ist. Und das ist verrückt und over the edge and provoking and sometimes too extreme to be true. You know? But darum geht's. You know? Das ist auch ein Sinn meiner Arbeit. Also, so intelligent zu provozieren, zu sagen, hör mal, es ist möglich, das Unmögliche ist möglich, dann ist auch das Mögliche möglich. Ja. Und ich mache jetzt gerade ein Riesenprojekt für Adidas, Corporate Identity, Logos, wo die ganze Firma Adidas lernen meine Moleküle. Und ich verpacke Informationen in einzelne Moleküle und die kriegen ein Paket mit Molekülen. Und ich baue dann verschiedene Logos von diesen Molekülen. Und das ist unglaublich, was für Potenzial es hat. Es ist nicht nur eine Ambientduft, die manipuliert zum Kaufen oder Wohlbefinden, aber dass man auch intellektuell damit arbeiten kann. Das ist, was ich versuche. You know? Das ist die Intention dieser Lab, nicht nur irgendwie experimentieren, aber auch kommerziell die Sachen umzusetzen. Ich arbeite sehr viel mit Schulen, ich mache Tools für Kinder, ich habe gerade ein großes Projekt im August gemacht mit vielen Kindern, so jung wie möglich, weil Kinder sind immer noch nicht manipuliert, ja, die haben immer noch offene Sinne und keine Prejudices, keine Verurteile und das ist unglaublich. Mit Kindern, meine Tochter ist 12 und sie geht durch die Hardcore-Gerüche ohne Problem. Sie bringt ihre Schulkameraden nach Hause und sagt, Mama, heute Garbage, heute Dogshit, heute dies, womit und dies. Und so, die lachen und die sitzen da und riechen auf so einem Tisch, solche Gerüche und das ist für mich Zukunft. You know? Sorry, aber ist es.
Und ist es für Sie so, dass Sie, wenn Sie etwas riechen und Sie sehen es nicht, gehen dann Bilder für Sie auf?
Yes.
Oder wie
genau.
Funktioniert das?
Genau. Ja, klar, ich habe auch Emotions. Also ich bin nur rationell und hardcore. Aber ich habe wirklich versucht, Und ich bin radikal, wenn ich Sachen sage, manchmal, you know, too radical. Aber ich habe wirklich mich bemüht zu gucken, ist das möglich, in Gerüche zu denken? Da kann ich die Gefühle auslassen, irgendwie einfach riechen und dann denke ich sofort, Chemie, wie kann ich es umsetzen? You know? Wie kann ich diese Information benutzen? Für welchen Zweck? Wie kann ich das simulieren? Und, so weiter. Und einfach dieser Gedankenprozess ist für mich ein Schritt dahin. Die Emotion, also diese, was ich vorher auch gesagt habe, eine Methode zu entwickeln, Prejudices loszuwerden. Ja?
Aber kann man dann nicht Menschen manipulieren mit Geruch?
Das ist, was die Status Quo im Moment ist. Ja, das ist die, man manipuliert mit alles. Die grüne Farbe manipuliert mich total im Moment. Ja. Und ihre roten Lippen auch. Also, give me a break. Also, du sagst Geruch, alle denken Kopfschmerzen, Allergie.
Ja, aber das Visuelle ist ja logischer für uns heute.
Ja, das
aber
der ist
Geruch
was,
geht ja ins Unterbewusstsein.
Genau.
Und da weiß ich ja gar nicht, wie geschieht mir
das. Das ist
mir
genau
jetzt?
Das Punkt. Und deshalb hat die Marketing und die Industrie das komplett ausgenutzt. Ja. Was ist das? A dream for Marketing. Du sofort mit der Hypophyse, mit der Subconsciousness, das geht sofort. Ja. Bilder gehst zu Rendering und dann zu Subconsciousness. Ja. Geruch sofort und du manipulierst Emotions. Das ist ein Traum und deshalb bin ich da, um das zu ändern. Ja. Genau, deshalb. Okay. Klar, aber Manipulation, aber was ist nicht? Wenn du das nicht weißt, was passiert, dann manipuliert man. Klar, das ist normal.
Wird aber jetzt nicht von der Wirtschaft das mehr in Anspruch genommen, ihre Forschungsarbeit, dass man ein Branding macht für eine Firma?
Ich mache solche
Arbeit
nicht.
Machen Sie das nicht?
No. Okay. Deshalb mache ich sowas wie Adidas. Und die kamen zu mir und sagten, ja, wir müssen an uns, ich war logisch, wir müssen uns ändern, wir müssen den Sinn integrieren, im Marketing. Und die haben auch so, ja, let's get the smell for our shop. Okay. Dann habe ich 4 Monate DNA Adidas durch, also intellektuell, also auseinander, Rhetorik, die ganze Sprache, die ganze Terminologies durch die Jahre und wie sie sich vermarktet hat, alles irgendwie. 3 Leuten haben wir daran gearbeitet und denen ein Paket präsentiert mit verschiedenen Geschichten. Und it's a complex thing. I don't want to go into my way of working, but then jede von diesen Geschichten hat dann ein Molekül bekommen. Dieses Molekül ist teilweise konkret, teilweise abstrakt. Ich habe die erste Präsentation gemacht für Headquarter Herzogenaurach und alle haben gesagt, wow, we don't give a shit about people outside. Wir entscheiden, wie wir riechen, wie wir rüberkommen mit unserem unsichtbaren Logo. Und das ist, und die ganze Team, sie waren Teil von diesem Prozess, because wenn du etwas ändern möchtest, ist das Prozess das Produkt. Das zu verstehen, was da passiert, ist sehr wichtig, um das zu schätzen, was im Endeffekt dabei rauskommt. Da hat dann im Endeffekt der Kunde ein Paket mit Variation und einem Team für alle möglichen Arten und Zwecke. Die kriegen eine Prototypen, Technologie und Materialien, für was man dann im Endeffekt diese Moleküle benutzen kann. Und das ist was anderes an Manipulation. Farbe ist auch Manipulation. Also Gerüchen, ja, wenn du nicht weißt, was passiert, klar geht das sofort. Aber wenn man den Geruch oder Nase als Teil Curriculum in den Schulen hat, dann weiß man sich, wie man sich wehren kann gegenüber. Aber jetzt gibt das nicht. Deshalb ist das irgendwie, you know? Und die Industrie macht die Realität, worin man lebt, noch abstrakter als es ist. You know? Parfum ist Abstraction. You're dealing with experts that make this reality even more abstract. They get a job, Polo Blue, Ralph Lauren, und die machen Interpretation von Blue. Instead of copy the blue, you know. Und deshalb versuche ich, die Realität zu reproduzieren und sage, hör mal hier, das ist auch Geruch. You know, das ist auch, so kann man es auch machen. Mhm. Ja?
Okay. Ja. Sie waren ja in Beijing und da haben Sie sicher gemerkt, dass die Chinesen irgendwie nicht wirklich riechen. Ich war zum Beispiel einmal im Bus.
Genau.
Und wie kommt das?
Unglaublich. Nee, die haben different metabolism. Die different enzymes, ja?
Ja. Enzyme,
ja. Also genau. Das heißt, und die in Asien, die schwitzen viel weniger, also kaum. Ich habe ein Forschungsprojekt in Tokio gemacht über Erotik im Underground und ich habe geschwitzt. Ich habe nur ausländisches Schweiß gerochen in der Subway Station. Die ganze Japaner, das hat überhaupt nicht gerochen. Das hat mich so beeindruckt. Unglaublich. Ja. Und dieses Projekt in Beijing, dieses Schweißprojekt von MIT, die Reaktion war unglaublich. Unglaublich. Ich habe das Projekt auch in Gwangju in Korea, in Seoul gezeigt. Da kam ein Mann um die 90 mit seinem Grandson und wollte für seinen Großgroßvater ein Kilo von Gainamen Nein. Ich sagte, was? Ja, der ist total beeindruckt. Das erste Mal seit dem koreanisch-japanischen Krieg, dass er Körper riecht und der ist völlig hin. Ja? Ich habe gesagt, 2 Milliliter wird reißen den Rest seines Lebens. Und ich habe das 2 ml Gainamen 5 geschickt und der ist. Fantastisch E-Mail, also durch seine Familie habe ich dann zurückbekommen. Na, also da, ja, und wir haben Labors in Beijing, wir haben in New Delhi, wir haben in Südafrika, also das durch die Kooperation mit IFF habe ich die Möglichkeit auch international zu arbeiten und auch diese Fokus on the notion of hedonic. Hedonic heißt bad and good, diese warum und so weiter, richtig zu forschen, ja.
Das heißt also, die Chinesen haben schon jeder einen individuellen Körpergeruch, nur der wird nicht gerochen.
Everybody have a DNA, Körpergeruch ist genauso unik wie Fingerprint. Aber das Problem ist, wir wissen das nicht, weil wir sind gewöhnt darauf, irgendwie Seife, Lotion, you name it, I say it. Also ich trage gar keinen. Ich habe versucht, meinen eigenen Schweiß zu reproduzieren und zurückzubringen in meinen Körper. So habe ich dieses Körperprojekt überhaupt angefangen. Und das war für mich ein Schock. Ja, ich habe versucht, meine kleine Tochter auch in verschiedenen Stadien ihr Leben zu aufnehmen und ja, zu experimentieren, zu gucken, was passiert, wenn du dich selbst riechen kannst. Ja? Und braucht man denn im Endeffekt ein Parfum? Braucht man denn diese Drive of the authorization, ohne zu wissen, worum es geht? You know? Clean, clean, clean. Was ist denn clean? You know? Was ist, ja, sorry. I mean, die ganze Pheromon-Story ist nicht about perfume, das ist about was anderes.
Sissel, ich würde dich gerne fragen, wie ist der erste Geruch, an den du dich erinnern kannst?
Milch. Und ich arbeite gerade jetzt in einem großen Projekt in Stanford bei Muttermilch und Autistic Children. Und das ist sehr interessant. Na, ich habe große Probleme in Island und Norwegen mit Milch gehabt. Und ich war der älteste von 6 Mädchen und musste immer Milch kaufen. Und dieser Laden war eine ganz unangenehme alte Frau, die immer nach Sauermilch gerochen hat. Und das ganze Ambiente, die ganze physical Situation war einfach entsetzlich. Und das hat mich, also das war der erste Geruch, den ich auch versucht hat zu mögen. Ja, in meinem Prozess das akzeptieren. Ja. Aber sonst habe ich keine Priorität. Also für mich ist alles potenziell interessant. Ja.
Sie haben zuerst gesagt, dass es in westlichen Sprachen und Kulturen wenige Ausdrücke gibt für Gerüche. Mhm. Welche Sprachen haben denn die meisten Ausdrücke für Gerüche?
Also dieses Mexiko-Projekt, for example, haben wir alle diese Leute, da gibt es sehr viele Aztek, so kleinere Sprachen, erstaunlich viele existierende Terminologien und Begriffe für Geruchbeschreibung und Geruch per se. Also weil auch gewisse Naturen auch oder gewisse Völker auch, eher so primitive Völker, sehr nahe mit Naturen einander und das Aspekt Geruch ist sehr wichtig für die Interaction und ja, so überhaupt in alle Ebenen, so Identität und Begrenzung und so weiter.
Also die Vielfalt von Gerüchen ist also schon sozusagen ein Auslöser für die Sprachlichkeit auch darin. Also
oder generell. Die Eskimos, die reiben die Nasen vor die Seen. Ja, also the baby smell the mother before she see. Also dieses Ur, das ist das älteste Organ unseres Körpers. Das ist schon alles da, aber solange das nicht gefördert wird, baut das auch ab. Also es ist normal, wenn du und deshalb versuche ich jeden Morgen zu riechen. Also ich fing an mit Labor A, B, C und nochmal und nochmal und nochmal. Und das bringt was. Darum geht's. Und ich sehe auch mit Kindern, wenn ich das einmal die Woche mache mit meiner Tochter, es ist unglaublich, wie das wächst.
Sie haben das
und es gibt keine. Und ich arbeite mit dem Sprachaspekt, es ist nicht, dass ich arbeite Englisch oder Französisch. Es ist sehr projektbetont. Ja, es ist sehr Fiction. At the moment it's Fiction. It's just telling, maybe this is how it could look. Ja? Aber viele gute Sachen hatten mit Fiction angefangen.
Sie haben es erst auch erwähnt, dass das tagtägliche Leben von Manipulation vor allem auch mit Gerüchen zu tun hat. Mhm. Jetzt kennen wir die offensichtlichen Manipulatoren, also Parfums und Eau de Toilette und Seifen und wie auch immer. Was waren denn für Sie die überraschendsten Manipulatoren, also die, wo Sie es nicht erwartet haben, wo mit Gerüchen manipuliert wird?
Du, ich habe es alles... I don't think about it anymore. Da gibt es Situationen, wo es immer es ist so prekär, weil du in einen Brotladen reingeht und du hast da, I don't know, a bad example, but Messeständen, wo du irgendwie Zitrus oder Apfel oder whatever, Vanille oder Intention, Manipulation, kaufen mehr oder worum befinden, Länge abwarten, whatever und so weiter und so fort. Hat mich, wir haben, I have an overview, aber ich versuche ein bisschen anderes zu denken. Ja. Und Teil meines Wirkens ist wirklich diese Lab-Situation, diejenigen, die gerne was neu haben möchten, die kommen wirklich ins Labor und wir riechen. Ja, wir reden nicht nur, wir riechen und wir gucken hinter die Vorhänge im Labor und riechen durch ein bisschen und gucken, was für Möglichkeiten gibt es. Und wie könnte es anders sein als ein Limon oder ein Apfel oder wie auch immer. Also wenn man ein bisschen komplexer oder ein bisschen Recherchen oder andere Intentionen hat mit diesem Thema Geruch. Ja.
Bitte schön.
Nun werden Sie die Gerüche als Chemikerin ja irgendwelche Molekularstrukturen zufügen.
Genau.
Ja.
Entschuldigung, Sie müssen ein bisschen Deutsch, ich verstehe nicht so gut Österreichisch. Yes. No, no. My. Ja. Yes.
Das heißt nochmals, Sie werden den Gerüchen Molekularstrukturen anpassen, weil sie eben so ist.
Mhm.
Aufgrund dieser Molekularstrukturen können Sie voraussichtlich dann diesen Gerüchen auch Namen zuordnen. Wie Sie eben gesagt haben, Sie erinnern.
No. Die Namen entstehen durch Narration, durch Sprache. Yes. Also, denselben Geruch in verschiedene Kontexten reinzubringen und die Leute in den Kontext, wo das Geruch gefunden wurde oder aufgenommen wurde, die Leute werden gefördert, über diese Gerüche zu sprechen. Ja? Und diese Erzählungen oder diese Narration oder diese Statements werden aufgenommen und analysiert. Ja? Und Massen von Informationen und sozusagen Wörter werden konstruiert, zurückgebracht und sagen, hör mal, was passiert, wenn ich diese Wörter benutze, um diese Geruch zu beschreiben. Okay. Das ist Experiment. Hm?
Okay, jetzt kennen Sie meinetwegen den Namen oder Sie kennen die 7000 Gerüche von den 10.000 oder 15.000 sein. Jetzt, zu welchem Zweck machen denn Sie diese ganzen Untersuchungen? Das ist ein Riesenaufwand.
Ich arbeite für die Industrie, ich arbeite mit der Industrie, ich arbeite für die Unis und ich werde bezahlt.
Und dann heißt es hier, nothing stinks, but thinking makes it
stink. Ja, genau.
Ist ja richtig.
Ja.
Ist ja richtig. Aber was wollen Sie denn machen, wenn Sie beispielsweise, weil Sie eben die Industrie erwähnt haben, wenn Sie in der Industrie, irgendwo einen Schwefelgeruch haben?
Mhm.
Was soll ich denn nun machen? Ich weiß jetzt, ich habe den Schwefelgeruch, was dann?
Oh mein Gott, ich kann nicht Ihnen antworten, was ich da machen soll.
Ja, aber okay. Das ist sorry. Ein Umweltproblem, glaube ich, eher.
Aber also, du, das gibt, also, wenn ich über Bad und Good Gerüche spreche, ich spreche nicht über Toxicity und Gift und so, das ist ein completely different discussion. Und da reagiert der Körper physisch. Ich rede über komplett was anderes. Das muss klar sein. Ja? Und mit Pollution und dieser komplexe, dicke Luft in Mexico City, wenn du das irgendwie extra Ecken hinsetzt, kannst du tatsächlich auch Abgas und du kannst diese verschiedenen Elemente auch riechen.
Zu welchem Zweck arbeiten Sie für die Industrie?
um die existierenden Kunden zu fördern, andere zu denken, ja? Um die Expertise innerhalb von der Industrie mit meiner Expertise außerhalb zusammenzubringen, um neue Interaktionen mit dem Know-how zu fördern. Ja? Weil die sitzen mit den ganzen Tools, die sitzen mit den ganzen Molekülen. Das ist Quest, IFF, Givaudan, Simrise. Also ich habe mit allen gearbeitet. Ich arbeite mit IFF, VNC in New York. Und das ist unglaublich. Die kontrollieren alles, was mit Geruch und Geschmack in unserer Gesellschaft zu tun hat. You know? Und jetzt durch die Krise ist meine Position innerhalb von IFF auch sehr viel mehr gefördert. Also hör mal, wir brauchen dich full time. Ich habe Kunden, die kommen und einfach brainstormen, was können wir anders machen, so wie Procter & Gamble und Henkel und so weiter und so fort. Und einfach so brainstorming zu machen, wie geht das denn anderes? Und sehr viel über the notion of bad and good. Ja? Ja, sehr viel über diese Definition, good and bad, im Sinn von Geruch, ist sehr viel in der kommerziellen Welt entstanden. Ja? Zweck, Focus Group, what smells good. Ja? Und das durch die Globalisation ist diese Definition völlig unrealistisch. Mehr, you know? Also ich kenne das. In Japan muss die kommerziellen Produkte von IFF modifiziert werden für den japanischen Markt. Mehr blumig, mehr süß und so weiter. Was soll das denn? You know? Statt da vor Ort zu arbeiten, sage ich, hör mal, wir machen hier eine Focus Group vor Ort. Ich bin white, Caucasian, middle class, French people in the Focus Group. Let's have some real people. You know? Also, und dann wirklich ein paar Greenland, ein paar South, you know, darum geht's. You know? Und das ist, was ich für die Industrie mache. Ich bin a professional provocator. Ein In-Betweener, ein Professional Provocator. Ich habe Guts, ich bin smart, ich habe Connections, arbeite mit vielen Universitäten, kenne interessante Instituten und bringe die auf einen Tisch und sage, hör mal, was machen wir jetzt? Wir haben 5 Sinne, wir leben durch die Augen und teilweise Ohren. Das muss geändert werden. Gesundheit, Education, Navigation, Communication. Ich arbeite mit Stanford, mit Psychiatry, Neurology. Wir machen Tools für Memory Tracking. Psychiatric Cases. Ich habe eine Ashtray-Version of Ashtray 50 times gemacht und plötzlich wacht der Patient auf und sagt, ach, das ist das. You know? Und wir versuchen, wie viel tailor-made muss es sein? Kann das generell sein? Soll das modifiziert werden? Soll es tailor-made? Und das gab es nicht. Das hat keiner interessiert. Und diese Leute kommen zu mir und sagen, hör mal, Frau Toller, Sie haben Guts, Sie machen crazy Sachen. Lass uns das fokussieren. Lass uns das in Kontext bringen. Ja? Darum geht es. Ja? Wenn Sie eine Schubelfabrik haben, kann ich gerne kommen und riechen.
Wir können nachher dann noch weiter genau diskutieren. Bitte.
No, das gibt mehrere, die das versucht hat. Ja?
Nein, so, die
Begriffe für yes. In the Aztec languages, a lot. Ich habe das alles, wenn Sie Interesse haben. Verschiedene, sehr viel mit Natur zu tun, sehr viel mit Essen zu tun, Gerüchen im Kontext von Zusammensein, Körperschweiß, Tiere, Gerüche, Kombination mit Essen und so weiter. Ich kenne das auch von Isländisch. Yes. Yes. Aber Kontext betont. Aber Kontext.
Hä?
Yes. 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 In, I told you, in Mexico City.
Ja.
Genau. In Malaysia. Yes.
Huh?
Because we don't care. Because we don't care to have it.
Aber wie Sie ja gesagt haben, Sie arbeiten ja an einer Sprache jetzt.
Ja, aber das ist Sprache, also ist ja keine Esperanto oder so. Es ist einfach projektbezogen. Ich versuche zu fokussieren in den verschiedenen Kontexten, wo ich arbeite, fokussieren auf Sprache. Wie könnte es aussehen, falls eine Sprache gab? You know? So potenziell, so könnte es aussehen. Und das heißt nicht, dass ich die Welt ändern möchte, sondern Esperanto für Nase. Also, I'm sorry. Ich habe Ambitionen, aber irgendwann vielleicht. Und ich mache auch mit Paideon ein Dictionary mit den Wörtern, die schon existieren. Und die werden für verschiedene Zwecke in Schulen und so weiter benutzt. also eher Curriculum-Ebene. Und wie gesagt, wir suchen da ein Alphabet durch Gerüche, also ABC, um Informationen zu platzieren. In MIT wurde ein Versuch gemacht in Wall Street mit auch mit so ähnliches Thema, wo gewisse Gerüche ausgesprüht werden, wird der Stockmarkt wird up und andere Gerüche den Stockmarkt down. Also das war interessant, aber das Problem ist, da gibt keine Technologie. The contamination is a problem. Jetzt arbeite ich mit einem Ingenieur in London, der mit Rem Koolhaas sehr viel gearbeitet hat. Und wir haben so
mit was?
Rem Koolhaas, der Architekt.
Okay.
Und sehr viel Engineer Experience hatten wir, verschiedene Technologien zu kreieren. Und das geht alles parallel. Es ist nicht nur der Geruchaspekt, es ist wie kriegt du das aus, mit welchen Mitteln. Nanotechnology, Microencapsulation ist eine und dann, ja, verschiedene
also Artenweise. Die Welt ist voller Gerüche.
Ja.
Ich habe gelesen, dass Sie arbeiten von dem Geruch von nichts.
Ja, das ist, keine Ahnung. Ja, again, ABC.
Wie kann man sich
das ist ein Versuch zu sagen, wir müssen zurück zum, we have to go back to the beginning. Start with your body, ja? Wie riecht es denn? Ja? What? So, ich habe diesen Versuch mit Kindern. Die riechen 10 verschiedene Hölzer, die riechen 10 verschiedene Früchte und alle sagen, das riecht wie Lemon. Darum geht's, ja? Die Kinder gehen im Laden, die riechen nicht, was die essen. Die alles, ah, die sagen, ja, warum soll man riechen? Da steht doch, dass es zu alt ist oder so. Ja? Und ich habe gesagt, Orange, Lemon, whatever. Und das war erstaunlich. You know? Und darum geht es. Back to basic. Dann kannst du abstraktieren. You know? Wie riecht denn Haus? Wie riecht denn Schmutz? Wie riecht denn Schweiß? Wie riecht denn Körper? Und so weiter. Und das ist like back to zero. Back to, wie riecht gar nichts? You know? Yeah. Und ich bin eingeladen, also ich war schon in Nordpol und versuchen dann von der End of the Earth zurück zu Europa langsam ein bisschen bewegen im Gedanken, im intellectual approach, also physical. Also ich mache da verschiedene Stationen, wo ich wirklich versuche, da wirklich von Anfang wieder anzufangen. Mhm. Was können wir, wie kann man das anders machen?
Ja. Ja? Naja, ich glaube, dass schon... wie Sie mit der Kinderarbeit erklärt haben, dass man den Kindern wieder mehr gestatten sollte, zu riechen.
Für mich ist, ich bin ambitioniert, ich habe sehr viel Erfahrung, ich möchte gerne diese Knowledge und diese Erfahrung irgendwo platzieren. Für mich platzieren in die, you know, in Education ist Placement in the Future. Mit Kindern arbeiten ist für mich die Zukunft. Und wie gesagt, Kinder sind... Samen und die, you know, der mehr Info du denen beibringen kann an der frühen Stadium, der besser. Ich glaube, das ist sehr wichtig und ich sehe, dass diese Workshops, die wurde auch mit dokumentiert durch den Newspaper Die Zeit und nachdem habe ich everyday eine Schule oder Gymnasium, die mit Workshops mit ihren Kindern machen möchte. Also das ist schon hat schon etwas bewegt. You know? Und das geht nicht um die Realität noch abstrakter zu machen, das geht wirklich um back to basic. Ja,
ja es ist auch ein Problem in der heutigen Ernährungsgesellschaft. Viele Lebensmittel werden vor dem, also wenn das Ablaufdatum, das mögliche, es wird es weggeworfen, ohne dass die Leute riechen, ob es noch gut ist. Weil sie es nicht mehr können. Sie können nicht abschätzen, ist das Joghurt noch genießbar?
Genau.
Wie riecht es, wenn es nicht genießbar ist? Mhm. Also das glaube ich, das sind schon
wichtige, ja, aber das zeigt schon, dass
wir das alles verlernt haben.
Undervalue dieser Sinne geworden ist. Und sogar die ganzen genmanipulierten Produkte, was die kaum riecht. Also nur kritisch zu sein, ohne Argumente zu haben, das reicht nicht. Und da glaube ich, der Sinn der Nase spielt eine große Rolle. Wenn du weißt, wie man kritisch sein, ohne nur zu sagen, riecht schlecht oder gut. Wenn du auch Argumentation richtig hinkriegst, auch überzeugend, du sagst, hör mal, deswegen, das stimmt, wie die Argumentation, nicht nur, you know, querulant, bad and good, bringt das was auch, you know? Das ist so mein Ziel, dass man da irgendwie hinkommt. Okay.
Ja, gibt es noch Fragen?
Ach, mir ein bisschen Luft an diesem hier.
Nutzen Sie die Gelegenheit. Ja, bitte sehr.
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Ich wollte bitte fragen, wie weit ist die Sensorik entwickelt, weil Sie ja gesagt haben, Sie arbeiten mit Robotern, dass diese Gerüche auch schematisch erfasst werden und vergleichsweise dann ohne Subjektivität dann kategorisiert
sind. Das, ich wurde kontaktiert von Sony Computer Science Lab in Paris, die hauptsächlich mit Farben und Form, also Sprache, Origin of Language, ja, das ist Luke Steele, das ist auch die Dean at Brüssel Universität for Artificial Intelligence. Er macht Robot, hat zwischen anderem den iBoDog für Sony gemacht und seine Ebene, also er ist auch von MIT, ist Origin of Language. Und der hat mich kontaktiert, ob ich interessiert, also wir haben mehrere Projekte zusammen gemacht, vor konkret, dass wir da Interesse hatten zu gucken, was passiert, wenn man gewisse Terminologien, Schweck, Communication, Geruch in Robots platzieren. Und dann, Sony hat sowieso eine elektronische Nase für die Industrie, also mehrere Exemplare jetzt gemacht, also eine Kombination von den beiden wird dann so die nächsten Jahren ein Versuch. Ja? Also das ist schon challenging, I think.
Eine Frage habe ich noch. Ja. Wie riechen glückliche Menschen?
Oh mein Gott. Das ist mir
das
so abstrakt.
Mit den mit den Frauen.
Ja, genau. Achso, ja. Happiness.
Happiness.
Das ist ein sehr interessantes Projekt. Das ist eine Frau, die hat Psychology in Princeton und, studiert und sie hat eine Praxis aufgemacht in Hongkong und ihre Patienten sind Frauen, die viel zu glücklich sind, too happy. Die haben Probleme, die sind over happy, die müssen gerne, ja, ist unglaublich. Und, ja, ihr lacht, aber weißt du, diese Realität, dieser Planet hat
Ecken. Alle Möglichkeiten.
Ja, und ich bin im Oktober in Hongkong und werde einige von diesen Frauen noch treffen und mit denen sozusagen Kontakt aufnehmen und gucken, ob ich da ein paar Sachen mal aufnehmen kann. Auf jeden Fall ist das ein sehr interessantes Projekt und ich bin aber die three phases of of finding out. Aber wenn du in diese Bereiche da mal ein bisschen investigierst, dann entdecken und du Leuten kommen nur zu mir. Ich habe vor ein paar Wochen ein Paket, ein Post gekriegt mit aufgesammelten Unterhosen von irgendjemandem und gebrauchte Unterhosen. Ja, bitte, kannst du mich mal Identität durch Geruch und okay.
Ja.
Es gibt alles. Ich habe einiges schon. Und ich bin sehr tolerant. Und das ist kein Problem. Ich kann damit umgehen. Ich mache ein großes Projekt in London im Moment über Violence. Kampfsport und Tracking Sweat und, für ein Forschungsprojekt und solche Sachen, die Kooperation mit anderen stattfinden.
Ich habe vor kurzem gehört, dass ein blinder Fotograf, dass ein blinder Fotograf gesagt hat, er riecht, ob die Frau sich schön findet.
Na klar.
Das habe ich sehr beeindruckend gefunden.
Ja, es ist auf Pheromones. Ich kann auch riechen, wenn Leute Angst haben, zum Beispiel. Ja, riechen der Excitement. Und ich mache auch selber. Ich versuche, also ich habe sehr bewusst, geht sehr bewusst mit Gerüchen um und ich versuche, wenn ich mich anziehe, Zweck, Communication, Direction, Business, Leisure, whatever, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, ziehe ich ein Molekül an, so wie ich ein Kleid anziehe oder eine Hose. Okay. Also ich versuche mich zu programmieren, jetzt gehe ich raus, ich weg, ich möchte diesen Job. Ja? Mhm. Und dieser Geruch, also ist für mich, das ist Training, ja? Bringt mir diese Gedanken, also das bewusst, dass ich denke, Geruch sollte Teil dieses Jobs sein, mich die Leute überzeugen, dass ich die Richtige bin. Ja? Und das ist eine andere Art von Kommunikation. Ja. Und ich versuche dann meine Wörter so wagen, zu und so das Geruch zu unterstützen. You know? Und das ist, was ich auch mit Studenten in Harvard mache. Die dürfen eine Woche nicht sprechen, ja? For example, in diese Labs. Und die kriegen dann ein Set mit Molecules und die sollen die Informationen, die anderen lernen dann und dann gucken wir mal, was passiert, wenn man durch Gerüchen dann versucht, Business zu machen, for example. You know? Und das ist, also die Methode, die Methodology, die ich da entwickle, ist sehr playful, ist so wie ein Playground, so wie ein Spielgrund und das, wie man da lernt, die Möglichkeit haben zu spielen, ist, wo ich versuche, die Erfahrung mit den Kindern auf die Erwachsenen wieder so überbrücken. You know? Diese Playfulness towards complicated issues ist, glaube ich, die Stärke, die ich habe, die das auch überzeugend rüberbringt oder so. Ja? Okay, ja. Ich bin exhausted.
Eine Frage haben wir noch, bitte.
Und zwar, ich habe noch ein...
Nein,
don't come with the perfume you want Frage, to be reproduced.
Wenn in der Industrie jetzt die Gerüche verwendet werden fürs Marketing etc., müsste man es ja auch patentieren können und rechtlich absetzen.
Nee, mit Geruch ist das schwierig. Aber jede Firma hat Moleküle. Also durch meine Existenz habe ich Storages mit Molecules bei IFF gefunden, die für keinen Zweck verwendet wurden. Wir haben ein Riesenprojekt mit einer Pharma Company in Holland, wo ich Moleküle ausgesucht habe, die niemals verwendet. Und da musste die ganze Legal Aspekt, das ist was Geld kostet, Millionen. Aber wenn eine Firma Interesse hat, eine eigene Molekül zu besitzen, ja, das ist dieser Legal Process, ist was Geld kostet. Ja. Aber ich habe viele Experimente gemacht mit diesen Molekülen, die für keine guten Gerüche gemeint oder aber interessante Moleküle sind. Ja. Und so kann man Gerüche dann patentieren. You know? Because on this technology-wise, like microencapsulation, so wie ich das nutze, zusammen mit IFF, RMD, haben wir diese Technologie weiterentwickelt. Und die Substanzen, die wir dann nutzen, um genau das so hinzukriegen, das gehört die Firma. Und die kann man nicht reproduzieren. For example. You know? It's like Geruch, everybody can pick up. Deshalb hast du diese ganze Copies of Parfum, you know, mit Gaschromatographie, du kannst das reproduzieren, du kannst das was anderes nennen, you know, Henkel, Waschpulver bei Aldi heißt was anderes, aber es ist genau dasselbe Geruch, whatever, it's a very important discussion, aber viele wollen das, die Industrie möchte das gern, aber es ist schwierig.
Nicht machbar.
Ist machbar, aber es ist schwierig. Ist genau, ja.
Im Rechtsbereich
Sorry?
Im Rechtsbereich
ja.
Gibt es ja die Tendenz, wie man Geruchsmarken patentieren kann. Das ist eigentlich schon eher Zukunftsbereich.
Ich habe nicht verstanden.
Ein bisschen lauter.
Im also, Rechtsbereich gibt
ja.
es ja.
Aber Chanel No. 5, for example, da gibt es eine Kopie davon in unendliche Variation. Und das, du änderst nur eine kleine Molekül und das riecht dasselbe. Und die normale Nase, ohne trainiert, wir als Profis kann das unterschieden, aber normale Menschen kann das nicht unterschieden. Und dann ist du nicht mehr Chanel No. 5, weil du nicht genau die Inhalte, diese Rohmaterie drin hast. All die Hüts und all that kind of stuff. Das ist sehr feine Sachen, you know? Und darum geht es, you know? Das ist so kleine Magien und die normale Nase ist nicht trainiert, das unterscheiden. Aber es ist genau so mit Mode, wenn du diese Bluse so machst wie das und das ein bisschen ändert, ist das nicht mehr Kopie, dann ist das, you know, Variation on the Team, you know, das ist tricky, ja, ja. Ja, aber ich bin generell, also ich bin eher für Generosität als für Limitation. Also ich glaube, wenn du kreativ, innovativ arbeitest, kannst du nicht mit dieser Patent, forget it. Ich habe meine Stadtprojekte gemacht und Herzog und Dümmerer hat Rotterdam-Geruch gemacht. Die ganze Welt hat mich angerufen und gesagt, you have to sue them. Ich sage, give me a break, you know. In the end, you know, so what, yeah. So I think it's generosity, it has to be there, you know. Wenn du da Ambition hast, innovativ in der kreativen Bereich zu sein, geht das nicht, wenn du die ganzen alle Sachen patentieren will und muss und es kostet auch ein Vermögen. Immer weiter. When you don't do it, somebody else do it. Das ist meine Mentalität. Sofort.
Jetzt würde mich noch interessieren, gibt es ein Parfum von Ihnen kreiert zu kaufen?
Yes.
Ja?
Yes. Made in Norway und Swedish. Okay. Es gibt eine kommerzielle Version.
Okay.
Genau. Sehr teuer, aber ist okay.
Wunderbar. Keine Fragen mehr gibt, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich das mit diesem schönen Parfum von Ihnen beenden. Herzlichen Dank.
Ja, es kann man ein bisschen auflockern, da kann ich bei, so, wer, ja, wer Lust hat, kann da ein bisschen riechen.
Wir
aber,
können glaube, noch informell weiter uns unterhalten.
Genau.
Sie bleiben noch hier. Herzlichen Dank.
Bitte.
Es war hochinteressant. Ich hoffe, Sie haben das ebenso empfunden wie ich.